In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 8. Oktober 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Kurzreportage. Nicht nur die Kerosinen herauspicken. Statements von den Klimastreiks. Hunderttausende protestierten vergangenen September für eine bessere Klimapolitik. Hier einige Statements von Teilnehmenden. Quarantäne statt Gesundheitsschutz für Flüchtlinge in Bagnan. Als im letzten März die Zahl der Covid-19-Infizierten stark anstieg, wurde von der Bundesregierung in Deutschland Einschränkungen und Maßnahmen festgelegt. Aber in der Asylunterkunft in Bagnan im Rems-Murr-Kreis haben sich, wie in anderen Flüchtlingsunterkünften auch, nur wenige Dinge verändert. Radio Dreigland sprach am Donnerstag, dem 1. Oktober, mit einem betroffenen Geflüchteten. Klimagerechtes Basel 2030. Basel soll Vorreiter werden für Null Emissionen. Am Donnerstag, heute, überreichte ein breit aufgestelltes Bündnis 4000 Unterschriften, um der Politik Dampf zu machen. Radio Dreigland sprach gestern mit der Großrätin Sarah Wies aus Basel. Sie sitzt im Parlament und unterstützt die Aktion. Doch zunächst zu den Nachrichten. Behörden schließen Schweinehaltungsbetrieb in Rottweil. Schwere Mengen bei der Schweinehaltung wird einem Mastbetrieb in Rottweil vorgeworfen. Abgebissene Schweineohren, Kadaver, angefressene Muttersauen. Die Liste ist lang. Aufgefallen war der Betrieb bereits im Juli bei einer Prüfung. Gebessert hat sich seither nichts. Nun belegen Bilder aus Handykameras die Zustände. Anwohner hatten die Tiere gefilmt. Jonas Weber, tierschutzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, verwies darauf, dass wir häufig zuerst Journalisten und die Soko Tierschutz die Arbeit machen müssten, bis die Behörden reagieren. Armutsgefährdung in Baden-Württemberg steigt. Armutsgefährdet ist jemand, der weniger als 60% des Durchschnittseinkommens im Monat zur Verfügung hat. In Baden-Württemberg sind das bei Singles 1.167 Euro und bei Paaren mit zwei Kindern 2.451 Euro. Auf ganz Deutschland bezogen weist die Statistik 15,9% der Bundesbürger als von Armut bedroht aus. In Baden-Württemberg sind das mit 15,6% etwas weniger. Der Prozentsatz ist jedoch gestiegen um 1,1 Prozentpunkte in der Zeit von 2011 bis 2019, also noch vor Corona. Klimaliste Baden-Württemberg fordert die Grünen heraus. Wenn die Klimaliste Baden-Württemberg die erforderlichen Unterschriften zur Landtagswahl im kommenden März erhält, könnte das Folgen für die regierenden Grünen haben. Die neue Partei will sich für die Umwelt und Klimaschutz einsetzen und wirbt für eine Politik für die jüngere Generation. Bis zum Frühjahr 2021 soll ein Parteiprogramm für die Liste stehen und veröffentlicht sein, um im Landtagswahlkampf antreten zu können. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne: Das ist eine ernste Angelegenheit. Es kann gravierende Folgen haben, zum Beispiel, dass es nicht für eine Regierung reicht, weil es sich zersplittert.
Meine erste Klimademo und überhaupt Klimaprotest war bei der COP 1 1995 in Berlin. Und seitdem fühle ich mich mit der Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden. War eigentlich immer auf der Straße. Und ich finde es eigentlich dramatisch, wie langsam die gesellschaftlichen Prozesse sich entwickeln im Verhältnis zur Verschärfung der Krise. Wir sind aber jetzt im Jahr 2020 in einer Situation, in der das Ganze schon relativ schnell und exponentiell aus dem Ruder läuft. Und wir werden soziale Verwerfungen erleben, ökologische Verwerfungen, eine Polarisierung in der Gesellschaft. Und ich finde es absolut dringend, dass wir im Prinzip einen Paradigmenwechsel in unserem System haben, wo wir wirklich innerhalb der ökologischen Grenzen uns irgendwie bewegen und eben jetzt auch versuchen, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, weil mittlerweile werden wir uns auch nicht nur von diesem Wachstumsmodell, was auf fossile Brennstoffe basiert, verabschieden müssen, sondern wir werden uns auch anpassen müssen. Und das geht nur zusammen. Und die Leute, die jetzt an der Macht sind, die haben im Prinzip jetzt auch die Chance zu sagen, wir machen jetzt mal große Schritte. Und das könnten sozusagen die ersten Helden sein. Oder sie werden jetzt als die Verräter und Verräterinnen in die Geschichte eingehen.
Gleich zu der Zeit, als du das erste Mal auf einer Demo warst und jetzt, die Energie der Leute, die auf die Straße gehen, siehst du da einen Unterschied und wenn ja, welchen?
Oh, ich sehe einen riesigen Unterschied. Wir waren damals vielleicht 600 Leute, das hieß Greenhouse Gathering und wir haben das Gebäude der UN blockiert und klar waren wir entschlossen, irgendwie auch zu sagen, nein, so geht's nicht, und es war so eine Mischung von Appell und auch direkter ziviler Ungehorsam-Intervention. Aber ich habe wirklich erlebt, wie diese Bewegung dann angefangen hat, eigene Akzente zu setzen und eben in die Braunkohletagewerke zu gehen oder eben Klimacamps zu organisieren. Und spätestens seit der COP15 eigentlich in Kopenhagen hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist eine große Bewegung, die am Entstehen ist. Und jetzt die letzten Jahre mit Fridays for Future bin ich eigentlich sehr froh zu erleben, wie diese Sachen in den Mainstream geraten und ein breiter Teil der Gesellschaft eigentlich jetzt mitmacht. Was mir Sorgen macht, ist, dass wir tatsächlich spät dran sind. Also hätten wir diese Bewegung vor 20 Jahren gehabt, hätten wir vielleicht mehr Chancen. Heutzutage fällt es mir zunehmend schwerer, wirklich von Mut oder halt Mut zu finden oder Hoffnung oder so. Die Klimakrise ist da, die Katastrophe ist da, wir leben jetzt mittendrin und wir müssen das Beste jetzt aus der Situation machen, in der wir stecken. Es geht um die Existenz, das ist wortwörtlich so. Es geht um die Existenz und die Menschen, die heute noch so ein kapitalistisches Wachstumsmodell promoten, das bedeutet, wir machen einen Schritt in den Abgrund. So. Und es braucht den Mut von allen Menschen auf allen Ebenen, um aus dieser Komfortzone herauszutreten und zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, wir brauchen hier ganz andere Werte. Und wir haben ja durchaus sehr viele Ansätze, sowohl sozial wie technologisch. Aber wir müssen das richtig, richtig massiv und weltweit machen, um auf irgendeine Form von klimagerechten Gesellschaftswandel hinzukommen.
Ja, Klimagerechtigkeit. Ich habe von einer Oxfam-Studie gehört, die vor kurzem rausgekommen ist, dass 1% der Weltbevölkerung so viel CO2 emittiert wie wahrscheinlich die andere Hälfte der Menschheit. Und das ist eine unverschämte Ungerechtigkeit.
Also für mich ist auch Klimagerechtigkeit, dass die Ressourcen, die wir hier auf der Erde haben, dass die auch alle Menschen, die hier leben, gleich verteilt sind und alle könnten davon leben. Und so ist es aber nicht. Das ist für mich ungerecht. Und eine Gerechtigkeit wäre, wenn wir die Ressourcen so verteilen, dass alle davon leben können.
Ja, und auch nicht nur im Aktuellen, sondern eben auch für nachfolgende Generationen eben. Also das ist ja auch, dass wir jetzt auf Kosten von nachfolgenden Generationen leben, was auch schon sehr ungerecht ist. Ja. Wir haben ein Wort kreiert, das nennt sich Terran. Und damit wollen wir eigentlich eine Bewegung schaffen oder Aufmerksamkeit auf das Thema Fliegen lenken. Weil ich glaube, dass viele Menschen schon auch nachhaltige Gedanken haben und auch bewusst vielleicht konsumieren, aber beim Fliegen doch immer noch die eigenen Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund steht und die dann halt dieser Link zu wie klimaschädlich Fliegen eigentlich ist, noch nicht so ganz da ist. Also beim Verzicht auf Fleisch, da sind schon viele mit dabei und das ist irgendwie präsent, aber wie klimaschädlich Fliegen ist, da wirkt man dann nicht so genau ab, sondern man nützt doch den eigenen Vorteil, indem man dann doch in den Flieger steigt.
Naja, es wird endlich Zeit für globale Gerechtigkeit. Vor allem der globale Norden hat einfach durch seine Lebensweise und Produktionsweise extrem viele Ressourcen und Menschen ausgebeutet. Und ich würde gern zu einem Lebensstil kommen, der sowohl Natur als auch Menschen global verträglich ist. Und gerade durch Corona ist das natürlich ziemlich in den Hintergrund gerückt und wir haben große Konzerne mit sehr viel Geld gerettet. Und es wird auch Zeit, dass wir jetzt einfach wieder das Klima, unsere Umwelt, unsere Lebensweise in den Vordergrund drücken. Und das finde ich total inspirierend, dass jetzt wieder so viele Menschen heute hier sind, bei Ende Gelände, die Camps voll sind, die dann Kohle blockieren werden. Genau, also die Bewegung wächst.
Und was bei euch jetzt so passiert ist in den letzten Wochen, du bist jetzt seit fast...
Ja, ich bin seit 18 Tagen unter Quarantäne.
Richtig krass, ja.
Ja, und ich bin auch leider positiv getestet und ich muss bis morgen warten, dass wir wieder frei werden können.
Wie viele Leute seid ihr aktuell in Quarantäne in Backnang?
Wir sind aktuell 3 Leute.
Und ihr habt dann einen eigenen Bereich in der Unterkunft, oder?
Ja, genau. Wir wurden in einer Wohnung untergebracht.
Und du darfst jetzt die Wohnung seit 18 Tagen nicht verlassen, oder?
Ja, die Wohnung seit 8 Tagen, aber ich war unter Quarantäne in der Unterkunft, Asylunterkunft, als ich negativ getestet war und ich war dort mit positiven Leuten zusammen.
Genau, insgesamt ging das ja so ein bisschen holprig los bei euch. Ihr habt dann auch eine Pressemitteilung verfasst. Refugees for Refugees hat uns quasi auf den Fall aufmerksam gemacht. Bist du auch Teil der Gruppe, oder?
Ja, ich war der Fall und ich habe auch die Stadt gebeten, dass ich negativ bin und dass sie mich auch trennen sollen. Und die haben das nicht gemacht und die haben uns mit positiven Leuten zusammengelassen.
Und da bis, hast du dich bis wir selbst infiziert.
Ja, bis wir selbst infiziert wurden, ja.
Wie ging das denn da los in Backnang in der Unterkunft?
Mit jetzt wieder alles frei geworden und seit, ich glaube, dieser Woche. Seit Montag wurde alle entlassen und jetzt keine Security mehr und die anderen, die negativ sind und die schon Corona hatten, die sind jetzt frei.
Aber quasi vor 2 Wochen ungefähr, habe ich jetzt so bei euch auf der Homepage nachgelesen, ging es los, dass 3 Personen positiv getestet waren und die sind aber erstmal in der Unterkunft geblieben und es ist nicht viel passiert, oder? Wie lief das?
Ja, genau, am 13. September, am Samstagabend, der Unterkunftsmanager, der, wo wir wohnen, der hat mitbekommen, dass jemand Corona hat und er hat darauf direkt reagiert. Okay. Und dann hat er die 2 Personen getrennt, in eine andere Unterkunft oder in eine Wohnung gebracht. Und danach hat er direkt am Sonntag uns Testung geführt von uns.
Und dann waren direkt mehr?
Dann waren noch 10 Personen positiv.
Und was ist dann passiert?
Und danach langsam 2 Personen noch positiv. Und dann haben die überlegt, ob die, was die machen sollen. Die hatten keinen Plan, die Stadtverwaltung. Und danach die haben geplant, dass die negative Personen, die mit positiven Leuten gewohnt haben, zu trennen.
Eigentlich eine gute Idee. Das ist ja auch das, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dann betroffene Leute von Nicht-Infizierten zu trennen. Ist natürlich schwierig in so einer beengten Wohnsituation.
Ja, da konnte man kaum, zum Beispiel am Standalten und wir waren negativ und wir waren in einem anderen Team, ich und meinem Bewohner. Und danach, wir haben auch gleiche Küche, gleiche Toilette, gleiche Dusche mit positiven Leuten zusammen verwendet. Und deshalb wollen wir auch positiv getestet. Danach, nach 10 Tagen, wieder haben die Test gemacht und davon 3 Personen wurden positiv getestet.
Von euch ist jetzt jemand ins Krankenhaus gekommen? Gab es irgendwie schwere Verläufe?
Nee, glücklicherweise nicht. das passiert nicht, weil in dieser Unterkunft alle junge Menschen wohnen.
Ja.
So unter 40, bis 40 Jahren Alter. Mit 40 Jahren Alter wohnen da in dieser Unterkunft. Und meistens sind jung, also zwischen 30. Und deshalb, es gab glücklicherweise keine solche Fälle.
Aber das war auch mehr eine Glückssache, weil, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wurde nicht wirklich nach Vorerkrankungen geschaut. Ihr habt auch in der ganzen Zeit nicht keine ÄrztInnen gesehen, sondern habt.
Genau. Und ich war auch so echt krass krank, als ich mich infiziert hatte, und ich hatte so Kopfschmerzen, mein Körper hat wehgetan, und ich war, als ich aufgestanden bin, und dann habe ich meinen Körper hat so geschwindig. Sagen.
Ja.
Ja, und war sehr, sehr schwierig, dass wir einen Arzt haben sollten, aber leider es gab keinen Arzt, die haben gesagt, dass wir nur aushalten müssen, bis das vorbei ist.
Ja, eben zum Glück ist jetzt auch niemand gestorben quasi.
Ja, zum Glück, genau.
Und ihr habt euch dann an die Presse gewandt, und dann ist aber ein bisschen was passiert. Du hast jetzt erzählt, du bist in einer Wohnung untergebracht.
Ja.
Das war wahrscheinlich eine Reaktion auf eure, dass ihr euch gewehrt habt, dass die Situation so blöd war in der Unterkunft.
Ja, weil die mussten uns trennen, sonst wären wir auch vor anderen gefährlich sein. Deshalb, das finde ich gut, dass die uns getrennt haben, und die haben auch sich entschuldigt. Der Staat Baknang hat sich bei uns entschuldigt, weil sie gesagt haben, dass sie so wenig Räumlichkeit oder Räume haben, die vorher nicht negative und positive Personen getrennt machen konnten.
Aber dann war es ja doch möglich.
Ja, es konnte möglich sein, aber dank deren Unterstützung haben wir uns auch angesteckt.
Ja.
So ist
Jetzt ist deine Quarantäne morgen vorbei?
Genau, morgen, ab übermorgen zum Beispiel, können wir frei entlassen werden. Morgen ist der letzte Tag.
Was wirst du als erstes tun?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal, du wirst einfach einen Spaziergang machen, die Natur ein bisschen genießen.
Ja, es ist ja mittlerweile auch Herbst geworden. In den letzten zwei Wochen hat sich total...
Leider, ja. Ich habe am Ende des Sommers nicht genossen. Ja. Und das sehr juckt mich einfach.
Dann...
Ja, und wir arbeiten zum Beispiel, und wir wissen nicht, ob wir in dieser Zeit auch Geld kriegen können, weil ich habe jetzt meinen Job vor diesem Corona-Ausbruch begonnen. Dann habe ich 10 Tage gearbeitet, und dann war ich wieder unter Quarantäne, und ich weiß nicht, ob ich in diesem Monat mein Gehalt vollständig kriege oder was für Möglichkeiten habe, dass ich bekomme. Das weiß ich auch nicht.
Wurde dir denn final dann auch eine Krankmeldung ausgestellt? Das wurde ja am Anfang auch verweigert.
Ja, am Anfang nicht, weil ich negativ getestet war. Die haben gesagt, das ist einfach wir haben eine Allgemeinverfügung vom Staat Baknang bekommen. Und das habe ich zu meinem Chef geschickt, und danach, jetzt, als ich positiv getestet war, danach, die haben uns auch eine so Bescheinigung gegeben, dass ich auf Corona, Covid-19 infiziert bin.
Und das wurde auch dem Arbeitgeber übermittelt.
Ja, ich habe von mir dann gesendet, und jetzt weiß ich nicht, was passiert.
Wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass,
ja, danke schön,
dass du deinen Job behalten kannst, und
ja, ich hoffe,
dass ihr alle wieder richtig gesund werdet.
Ja, es passt. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, und jetzt alles, die Krise ist schon fast vorbei, glücklicherweise.
Ja, also ich glaube, Corona wird uns noch lange beschäftigen, aber das hat, euer Fall hat mal wieder gezeigt, wie diese Unterbringung von Geflüchteten in Sammelunterkünften auf beengtem Wohnraum einfach zu solchen, Massenausbruch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zu Infektionen, die nicht sein müssten, führen kann.
Genau, es sollte vor alle, die zum Beispiel das mitbekommen haben, kann eine Lehre sein, dass die nochmal nicht die gleichen Fehler machen sollen. Die sollten direkt reagieren und positiven und negativen gleicherzeit trennen müssen, damit das nicht sich verbreitet.
Ja. Ja. Dann alles Gute nach Backnang.
Soweit ein Geflüchteter aus der Quarantäne in der Flüchtlingsunterkunft in Backnang im Remsmurkreis, wo sich mal wieder Geflüchtete mit dem Coronavirus angesteckt haben, weil sie im Lager bleiben mussten und keine Trennung zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten erfolgte. Entgegen dem Rat zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut.
Ja, morgen wird die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel ihren Vorschlag einreichen. Die hat in den letzten 4 Monaten Unterschriften gesammelt, und zwar eben zur Klimagerechtigkeit Basel 2030. Und ich bin jetzt verbunden mit Sarah Wies aus Basel. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag.
Ich habe mich natürlich gefragt, wer steckt hinter dem Verein für Klimagerechtigkeit Basel? Habe dann auf der Webseite nachgeschaut und dann festgestellt, das sind lauter illustre Leute. Das heißt, ich fragte mich dann irgendwie, warum sollen sie da eine Klimagerechtigkeitsinitiative einreichen, Unterschriften sammeln? Die sitzen ja alle irgendwo schon bereits in Basel drin und müssen das eigentlich alles selber stemmen können.
Ja, also die Initiative ist extrem breit abgestützt. Also es sind Parteien, und die sind natürlich im Parlament vertreten, also beispielsweise auch ich, aber es sind auch Klimabewegungen, es sind Vereine, die sich für das Klima einsetzen, es sind Gewerkschaften, also es ist eine ganz breite Allianz, und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass diese Initiative jetzt morgen eingereicht wird und dass das Parlament sich danach damit beschäftigt und vielleicht auch einen Gegenvorschlag ausarbeiten kann.
Was ist da ganz konkret euer Vorschlag? Ich meine, 2030 ist ja eigentlich schon der Vorschlag. Normalerweise heißt es 2050, sprich, ihr wollt 20 Jahre früher mit Klimagerechtigkeit anfangen und das durchziehen.
Ja, wir wollen vorwärts machen. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen, viel geredet, und es ist klar, 2030 ist möglich. Es braucht aber jetzt wirklich konkrete Taten. Und dieser Verfassungsauftrag, der hier mit der Initiative gegeben wird, der fordert eben auch das Parlament heraus, jetzt wirklich alle Maßnahmen zu ergreifen, sei das technologische Maßnahmen, aber sei das wirklich auch im Verhalten, um die Klimagerechtigkeit respektive eben das Ziel Netto Null bis 2030 zu erreichen.
Habt ihr da schon irgendwelche Ansatzpunkte ausgemacht? Ihr habt ja die ein oder anderen Experten dabei, die sagen könnten, da muss besonders zugegriffen werden, beziehungsweise da könnte man besonders viel sparen an Emissionen.
Es gibt eine ganze Fülle an Maßnahmen und an Möglichkeiten, und es liegt jetzt in der Umsetzung, dass diese Maßnahmen konkretisiert werden. Ich glaube, an Ideen fehlt es nicht. Es geht darum, jetzt den rechtlichen Rahmen zu schaffen, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden können.
Muss natürlich alles bezahlt werden. Wie soll das Ganze bezahlt werden, beziehungsweise sind es einfach nur Gesetze, die gefordert werden, oder gibt es denn auch finanzielle Unterstützung, die entsprechend das Handeln der Privaten lenken sollen?
Diese Initiative ist ja eine Verfassungsinitiative, das heißt, die greift wirklich ganz tief in unser Staatswesen ein, und danach müssten natürlich Gesetze angepasst werden, und auf Gesetze kann man natürlich dann auch Ausgabenseiten vom Parlament sprechen, falls das notwendig ist. Aber es ist klar, von der Umsetzung her, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese Klimagerechtigkeit erreicht werden kann, sei das mit der Förderung des technologischen Fortschrittes oder auch eben mit anderen Anreizsystemen. Und wir haben ja in Basel-Stadt, sind wir jetzt schweizweit ziemlich weit vorne schon, und wir können jetzt wirklich auch auf Bestehendem aufbauen und das weiter vorantreiben.
Genau, Schweiz-Stadt, sprich, da gibt es auch noch Basel-Stadt, und da gibt es dann auch noch hier Basel-Land, und Basel ist ja schon ein bisschen in der Ecke drin. Das heißt, für mich, ja, da hat man immer noch Lörrach und so weiter im Hintergrund. Inwiefern ist es isoliert auf Basel zu betrachten oder inwiefern ist diese Initiative oder schaut sie praktisch auf dieses Dreiländereck, das ja miteinander stark verbunden ist?
Ja, also ich denke, Basel-Stadt und Basel-Land, Lörrach, aber auch Frankreich, das Elsass, wir sind extrem nah beieinander, wir sind wirklich verbunden miteinander. Diese Initiative, das ist halt vom Staatswesen her so, ist jetzt wirklich auf Basel-Stadt fokussiert. Das heißt, es ist die Grundlage vom Kanton Basel-Stadt, aber es ist natürlich klar, dass wir uns wünschen, dass auch in anderen Regionen, sei das im Inland oder auch im Ausland, die Klimagerechtigkeit vorangetrieben wird. Ich nehme als Beispiel, das Pariser Abkommen gilt ja nicht nur für den Kanton Basel-Stadt, das gilt ja auch für andere. Von dem her denke ich, wir können uns nicht isoliert anschauen, aber wir müssen anfangen. Wir müssen dort anfangen, wo wir etwas bewegen können.
Ja, ganz richtig. Eine Kollegin von mir, die arbeitet als Krankenschwester und zwar in Basel und die fährt natürlich ständig hin und Basel hat ein großes Einzugsgebiet, sprich viele Leute fahren nicht nur mit dem Zug hin, sondern auch hier mit dem Auto. Das heißt, das muss ja alles irgendwie auch integriert betrachtet werden. Nochmals zurück zur Frage, inwiefern sind die anderen umliegenden Gebiete jetzt schon eingebunden in die Überlegungen? Denn Basel macht ja auch einiges, zum Beispiel, dass sie hier die Schienenverkehrswege in Lörrach unterhält und so weiter und so weiter.
Genau, also ich denke, die Initiative, die möchte dieses Netto-Null-Ziel bis 2030 erreichen, aber es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, schon früher so gewesen, dass wir seit Jahren als Kanton Basel-Stadt natürlich sehr viel machen wollen, noch nicht genug, aber wir machen schon einiges und wir haben über 60.000 Pendlerinnen und Pendler am Tag, die nach Basel-Stadt oder in die Region kommen und es ist klar, dass natürlich dort auch vom ÖV etwas, also vom öffentlichen Verkehr etwas gemacht werden muss. Wir haben beispielsweise schon alleine der Bus bei uns, der soll bald nur noch mit erneuerbaren Energien laufen. Also das sind alles Maßnahmen, die ergriffen werden. Und da ist eben natürlich in einem Dreiland spielt sicherlich auch der Verkehr. Wie gestalten wir den Verkehr, die Mobilität aus, spielt sicherlich auch eine große Rolle.
Jetzt morgen wird die Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 praktisch eingereicht. Was sind immer genau die Ziele? Das heißt, da soll jetzt das Parlament entscheiden, wie es weitergeht.
Genau, also morgen wird die Initiative eingereicht. Das ist eine sogenannte Volksinitiative. Diese wird eingereicht mit mehr als notwendigen Unterschriften. Danach wird sie für rechtlich zulässig oder nicht zulässig erklärt und das Parlament, das entscheidet dann, ob es einen Gegenvorschlag geben soll, das ist dann meistens ein bisschen konkreter als die Initiative, oder ob die Initiative, wie sie vorliegt, jetzt dem Volk vorgelegt werden soll. Und danach entscheidet auch das Initiativkomitee, ob man die Initiative zurückzieht zugunsten vom Gegenvorschlag. Und danach entscheidet natürlich das Volk darüber.
Das heißt in diesem Falle die Basler?
Genau, die baselstädtische Bevölkerung entscheidet, sofern es eben keinen Gegenvorschlag auch gibt, wo alle einverstanden sind.
Na gut, dann kann man mal abwarten, was passiert mit der Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030, ob sie auf der Strecke bleibt, ob sie vielleicht doch noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt oder eben welche Gegenvorschläge hier entsprechend vom Parlament, das heißt von Teilen des Parlaments, ausgearbeitet werden.
Ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht und ob wir es wirklich schaffen. Wir haben in Basel-Stadt den Klimanotstand als erster Kanton ausgerufen und ich bin jetzt gespannt, ob das Parlament auch willig ist, den Worten auch Taten folgen zu lassen.
Ihr habt gesprochen mit Sarah Wies vom Verein Klimagerechtigkeit Basel und morgen wird hier um 15 Uhr auf dem Rathausplatz eben entsprechend diese Unterschriften überreicht. Ich sag mal merci.
Danke vielmals für das Gespräch.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 8. Oktober 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!